Willkommen auf der EduCouch. In diesem Podcast diskutieren wir mit visionären Menschen über digitale Bildung und Gesellschaft. Warum? Weil wir uns inspirieren lassen wollen, um gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen, dem Think Tank der digitalen Bildungsrevolution. Der heutige Gastgeber ist Benjamin Heinz. Er interessiert sich vor allem für die Perspektiven junger Menschen und möchte ihre Antriebe und Beweggründe verstehen. Der Austausch verschafft ihm immer wieder neue Blickwinkel, weil jede Generation neue gesellschaftliche Impulse und Ideen mitbringt.
Ich sitze hier mit Julius de Kreuter. Ist das richtig?
Kreuter? Ja, genau. De Kreuter. Ja. Genau.
Haben wir vorhin schon
im
Vorgespräch schon irgendwie geklärt, wie es ausgesprochen wird. Und man muss dazu sagen, es ist eine lustige Situation, wo wir den Podcast aufnehmen, die EduCouch. Wir sind nämlich gerade umgezogen von einem Café in das Kinderzimmer.
Ja, genau.
Das Jugendzimmer. Sag mal,
Kinderzimmer. Jugendzimmer hört sich mal so komisch an. Mein Zimmer halt, ne, wo ich halt aufgewachsen bin. Und es hat sich natürlich auch gewandelt, aber man merkt schon, dass es noch ein Erwachsenenzimmer ist, es noch nicht ganz. Aber
genau, da sind wir umgezogen, weil im Café war es zu laut. Und genau, du bist 18 jetzt, hast im Sommer Abi gemacht, letztes
Jahr. Genau, ja.
Und du bist einer der drei Gründer von Exclamo und darum soll es heute schwerpunktmäßig gehen. Und das ist das eine Thema, was ich sozusagen mit dir besprechen will, und das andere Thema, weil wir so ein digitaler Bildungspodcast sind, weil du ja so direkt betroffen warst.
Genau.
Sozusagen, wie du die digitale Schule, das Bildungssystem, wie wir es jetzt letztes Jahr noch hatten, wie du das einschätzt, und das wären so die beiden Themen, einmal dein Startup oder euer Startup und das andere Thema Bildungssystem 2019.
So. Sehr schön.
Genau. Fangen wir mit dem an, was am spannendsten ist für die Hörer, die es noch nicht kennen. Du hast mit deinen zwei Mitgründern vor ein paar Jahren wahrscheinlich, oder wann genau?
Es ist losgegangen 2017, 18 auf der Wende, genau.
Okay. Also vor ein paar Jahren, das ist Startup gegründet, Exclamo. Kannst du mal so ein bisschen Elevator-Pitch-mäßig
kurz erzählen, was wir machen?
Genau, was ist eure Startup-Story?
Genau, also erstmal kurz, was wir eigentlich machen, und dann kann ich mal ein bisschen die Story erzählen, woher das eigentlich kommt. Mit Exclamo wollen wir Schülerinnen und Schülern eine Stimme geben, bei schwierigen Angelegenheiten, bei psychischen und sozialen Problemen, mit denen leider viele Leute konfrontiert sind, Tag für Tag im Schulleben. Wir haben uns Statistiken angeguckt und haben einfach gesehen, laut der PISA-Studie, jeder sechste 15-Jährige in Deutschland erfährt leider regelmäßig Mobbing, aber nur jede dritte Person traut sich zum Beispiel Hilfe zu holen. Und wir haben gesagt, die Hemmschwelle ist viel zu hoch, um sich Hilfe zu holen. Die Leute trauen sich nicht, auf andere zuzugehen, und es braucht einen effektiven Weg, um Mobbing oder auch andere Probleme wie Diskriminierung, sexuelle Belästigung oder auch häusliche Gewalt zu bekämpfen. Und da haben wir Exclamo entwickelt. Und über Exclamo können sich eben Betroffene von verschiedenen Problemen einfach schnell und, wenn sie wollen, auch anonym melden und eben innerhalb der Schule. Das heißt, wir gehen auf die Schulen zu, wir suchen immer noch nach ganz vielen Schulen, die dabei sein wollen, und die können ihre eigenen Lehrer als Ansprechpartner da praktisch in der App installieren, und dann können die Schülerinnen und Schüler einfach schnell und, wie gesagt, auch mit der Anonymitätsfunktion über ihren Account Vorfälle melden. Dazu gibt's Materialien zu allen verschiedenen Themen und auch noch externe Ansprechpartner, die wir anbieten, und das ist praktisch der Kern von Exclamo. Das Ganze ist gestartet in einem Schulprojekt von der BCG, war damals bei uns, beziehungsweise ein Projekt, was bei uns läuft, Business at School heißt das.
Also die Unternehmensberatung.
Genau, die Unternehmensberatung Boston Consulting. Und ich war damals gar nicht in der Gruppe, ich war in einer anderen Gruppe bei dem gleichen Wettbewerb. Und da gehört es eben dazu, auch eine Geschäftsidee zu entwickeln. Und da ist irgendwie Exclamo entstanden. Und dann fragte Kai mich im Sommer 2018, ob ich darauf springen möchte, ob ich dabei sein möchte, weil die anderen sind aus dem Team gegangen. Wir haben noch den Jan dazu geholt, der kann programmieren und war auch begeistert fürs Thema Gründen. Und haben das dann zusammen gestartet und uns dann, ja, nach dem Abi entschieden, wir machen das jetzt Vollzeit, wir gehen erstmal nicht studieren, und wir sorgen dafür, dass die App entwickelt ist, haben jetzt die fertige Web-App und starten nächste Woche mit der ersten Schule richtig los und dann über das Jahr hinweg mit ganz vielen Schulen überall in Deutschland.
Genau, du hast so ein bisschen schon skizziert, wie die App funktioniert, aber vielleicht kannst du nochmal ein bisschen so uns durchführen, durch so einen Case, wie funktioniert die App, wie ist der Aufbau?
Ja, genau. Also man kriegt praktisch bei der Einführung seine Accountdaten zugeteilt, jeder Schüler, jede Schülerin, und dann hat man eben die Möglichkeit, auf die Funktion zuzugreifen. Wir haben beobachtet, dass häufig so Sorgentelefone eben nicht so effektiv helfen können. Die sind super in Tipps geben und wir haben die auch deshalb in unsere App eingebaut, aber sie können nicht von Anfang bis Ende durch den Fall begleiten. Sie können sagen, das kannst du besser machen, aber es geht nicht nur darum, sich selber zu verändern bei solchen Problemen, sondern vor allem die Situation in der Klasse zu verbessern. Und deshalb gibt es eben die Möglichkeit in der App, wenn man sich einloggt, drei Möglichkeiten und man kann unter anderem einen Chat erstellen. Und da kann man dann eben eingeben, was einem gerade auf dem Herzen liegt, kann einen Mentor auswählen, das kann ein Schulsozialarbeiter sein, das kann ein Lehrer aus der eigenen Schule sein, das kann der Schulleiter sein und dann praktisch den Fall abschicken. Wenn man möchte, kann man noch ein Häkchen bei anonym machen und dann landet der Fall bei dem Mentor. Der kriegt eine Mail, sie haben eine neue Nachricht bei Exclamo bekommen, loggt sich ein, hat auch Materialien zur Seite, die ihm dabei helfen, das zu bewältigen, beispielsweise die Anti-Mobbing-Fibel, die einem da gut weiterhelfen kann, antwortet dann auf die Nachricht. Im besten Fall ist am Anfang eben die Anonymität gegeben oder eben nicht, wie sich der Schüler entscheidet. Und danach wird die Anonymität dann aufgehoben und am besten treffen sie sich dann auch im echten Leben. Wir wollen der erste Schritt sein, weil wir gemerkt haben, dass der erste Schritt der allerallerschwierigste ist. Da trauen sich die wenigsten, deshalb auch die Möglichkeit der Anonymität, um dann dafür zu sorgen, dass der Fall eben offline auch gelöst werden kann. Dazu, wenn man vielleicht gerade nicht Probleme mit Mobbing hat, sondern irgendwie vielleicht Essstörungen hat, kann man auch auf die Materialien zugreifen. Da muss man vielleicht sich nicht unbedingt externe Hilfe holen, sondern kann auch erstmal selber sich Tipps holen und dann im zweiten Schritt vielleicht lieber einen externen Ansprechpartner anschreiben als den eigenen Lehrer. Das sind praktisch die drei Komponenten. Das ist dann schön aufbereitet mit Icons, da kann man dann immer draufklicken und wird praktisch so durch die App geführt. Von Lehrerseite eben die Antworten von Fällen, gleichzeitig die Hilfsmaterialien, wie man Fälle bearbeiten kann.
Also einmal sozusagen der Content, der hilft. Und zum anderen das Tool, das sozusagen Vertrauen aufbaut und dann diese sozusagen Supervision oder das Mentoring, dass man das irgendwie in
Kraft richtig, kriegt. Genau.
Okay. Kannst du ein bisschen erzählen, habt ihr schon irgendwie Fälle, wo ihr dadurch lösen konntet? Habt ihr sozusagen schon so, Neudeutsch, Success Stories oder erfolgreiche Fälle, wo ihr Leuten helfen konntet?
Ja, an den Schulen waren wir noch nicht so aktiv. Wir waren an einer Schule kurz vor dem letzten Jahr mit unserem praktisch ersten MVP am Start. Wir haben uns dann aber entschieden, auch auf unsere Website ein Feature einzubauen, wo man sich einfach so melden kann, praktisch bottom-up. Und da haben wir beispielsweise von einer Veranstaltung von, das waren vielleicht 60 Schülerinnen und Schüler, die da waren, gesprochen und haben dann gesagt, ja, checkt doch unsere Website aus. Am Tag danach kamen 4 Meldungen von Mobbing oder Hilfe. Das heißt nicht, dass alle von da waren, aber wir hatten an dem Tag keinen Artikel. Also wahrscheinlich waren 3 mindestens von auf der Veranstaltung. Und die haben wir dann weitergegeben eben an unseren Partner, der Zeichen gegen Mobbing-Verein, der sich eben da die Fälle bearbeitet hat und können dann praktisch sagen, dass sich die meisten Fälle da auch gelöst haben und wir begleiten konnten. Das heißt, wir haben gesehen, der Need war praktisch da. Die Leute haben sich wirklich über sowas gemeldet, bloß dann eben noch nicht in der eigenen Schule, weil wir da noch nicht live waren, sondern erstmal bottom-up. Und wir hoffen, dass wir durch diesen ersten kleinen Proof of Concept jetzt mit gestärkten Rücken auch an den Schulstart gehen können und sehen, okay, da werden sich dann auch Leute melden und da kann man sich dann auch helfen. Wir sind ganz gespannt, wie das funktioniert. Wir glauben an den Ansatz. Wir haben auch Schülerinnen und Schüler befragt. Da haben viele gesagt, sie würden das auch gerne nutzen. Und jetzt geht es eben darum, zu sehen, wie es im echten Leben funktioniert.
Das heißt, alle Lehrkräfte oder Lehrerinnen und Lehrer, die hier draußen quasi gerade zuhören, können sich bei euch melden?
Genau, auf unserer Website exclamo.org und dann kann man einfach über unsere Fotos uns eine Mail schreiben und auf uns zugehen und eben für Exclamo sich im Interesse bekunden. Wir freuen uns über jede Schule, die dabei sein möchte, gerade in der Anfangsphase und hoffen einfach in ganz Deutschland irgendwie eine Stimme gegen Mobbing, aber auch andere Probleme von Schülerinnen und Schülern im Alltag erheben zu können.
Jetzt haben wir ganz viel sozusagen über diese App gesprochen und wie ihr die gegründet habt oder wie ihr da vorangegangen seid. Kannst du so ein bisschen so eine Zukunftsvision, also erstmal, weil ich spreche mit dir sozusagen, Julius, was sind deine Pläne quasi? Du studierst jetzt nicht, dann vielleicht viele deiner ehemaligen Mitschülerinnen und Mitschüler werden wahrscheinlich jetzt nämlich in Unis sein. Und vielleicht Semesterpartys waren, weiß ich nicht,
in der
Prüfungsphase, weiß ich nicht, was
da darf ich manchmal auch mitkommen auf die Partys.
Aber sehr gut, quasi best of both.
Ja, genau.
Genau, aber was ist sozusagen, erstmal Exclamo, was ist sozusagen deine Vision der nächsten Jahre mit Exclamo oder auch mit deinem eigenen, sozusagen mit deiner Karriere, deinem Leben?
Ja, also ich glaube erstmal für meine persönliche Vision, dass ich jetzt in einem halben Jahr mehr gelernt habe, als ich an jeder Uni hätte lernen können. Wir haben so viele Leute kennengelernt, man lernt einfach wirklich hands-on während des Tages im Büro Sachen einfach anzuwenden, die man nicht 10 Jahre vorher gelernt hat und jetzt irgendwie aufgreifen muss, sondern das Problem muss jetzt gelöst werden und man muss sich jetzt eine Lösung überlegen und man muss sich sonst das Wissen dafür aneignen. Gleichzeitig möchte ich auch irgendwann mal studieren. Aber solange wir mit Exclamo zufrieden sind und wir das Gefühl haben, dass es vorangeht, sprich, Wir finden Schulen, die das machen. Wir verhandeln auch mit Ministerien, die bereit sind, vielleicht das einzuführen. Wir verhandeln gerade. Vielleicht kommen da noch mehr. Eins wird ab den Sommerferien auch starten mit mehreren Schulen in einer Pilotphase. Wir vielleicht auch Exklamo für Unternehmen. Ja, ein Unternehmen ist Mobbing leider auch ein Problem, was häufig vorkommt. Und solange wir sagen, wir kommen bei den Zielen weiter, die wir uns stecken und wir erreichen die, so wissen wir machen das Richtige. Solange wir das Gefühl haben, wir lernen, weil das Lernen und gleichzeitig das Helfen von Schülern in Deutschland sind extrem erfüllende Gefühle, wenn man weiß, irgendwie man hilft mit seiner Sache wirklich Leuten. Gleichzeitig lernt man für sich selber und kann persönlich wachsen. Und solange die beiden Sachen erfüllt sind, glaube ich, machen wir mit Exklamo erstmal weiter. Und ob ich jetzt, ich habe mit 17 Abi gemacht, mit 17 studieren gehe oder mit 20, ist jetzt auch egal. Früher hatte man noch die Wehrpflicht oder hatte Freiwilligendienst. Jetzt machen das ja auch einige und Zivildienst, sorry. Und gut, da haben die Leute auch erstmal was anderes gemacht, 2 Jahre lang. Und wenn ich jetzt halt 2 Jahre lang was anderes mache oder 5 Jahre, kann ich danach immer noch studieren gehen. Ich möchte auch studieren gehen. Ich glaube, das ist eine tolle Sache, auch gerade akademisch sich nochmal weiterzubilden. Das fehlt mir auch ein bisschen manchmal, aber ich bin gerade super happy mit dem, was ich mache und die anderen beiden auch. Also bleiben wir erstmal auf dem Weg.
So ein bisschen wieder zurück zum Thema Mobbing.
Ja.
Und zum Thema digital.
Ja.
Kannst du so ein bisschen, es kam schon ein bisschen so raus, aber ein bisschen das Spezielle an Mobbing erzählen im Digitalen, weil ich meine, Mobbing gab es ja auch schon immer, aber dadurch, dass die Erreichbarkeit von Smartphones die ganze Zeit, jede Schülerin, jeder Schüler hat das eigentlich quasi ständig dabei.
Definitiv.
Was hat dich dadurch geändert zu einer Zeit, als es noch keine Smartphones
gab? Ja, du sagst es schon, ich benutze immer die gleiche Formulierung, also der Täter ist praktisch in der Hosentasche, ja, er ist immer mit dabei und das Mobbing endet eben nicht mehr vor der Haustür spätestens, am Ende des Schulweges, sondern kann dann erst richtig losgehen. Das hat 2 Probleme, einmal eben dieses rund um die Uhr, einmal das Thema, man weiß vielleicht gar nicht mehr, wer die Täter sind, sprich, vielleicht sind es auch gar nicht unbedingt welche aus der Klasse, aber du kannst einfach nicht wissen und es kannst es nicht kontrollieren, wer das ist und es kann unkontrollierte große Formen annehmen, die es davor nicht annehmen konnte. Also einmal für die Betroffenen eine neue Dimension, die sich dadurch ergeben hat. Gleichzeitig aber auch für die Lehrkräfte ein Problem. Früher ist man in den Klassenraum gegangen und konnte mehr beobachten, was irgendwie in der Klassendynamik passiert. Ich glaube, durch Cybermobbing wird es schwieriger, wenn das meiste eben abseits der Schulzeit stattfindet, zu Hause, wird es auch schwieriger für Lehrkräfte, SchulsozialarbeiterInnen zu beobachten, was eigentlich in der Schule passiert. Und durch Cybermobbing ist einfach eine neue Dimension dazu gekommen. Und mit Exklamo wollen wir eben dafür sorgen, dass man eine niedrige Hemmschwelle schafft, weil einfach auf den Lehrer zuzugehen hat eine riesige Hemmschwelle, gleichzeitig aber auch rund um die Uhr sein Anliegen loswerden kann. Das heißt nicht, dass der Lehrer rund um die Uhr antworten muss, das heißt aber einfach, dass man auch zu Hause in einem geschützten Rahmen, wenn es passiert, direkt etwas loswerden kann. Man muss es nicht irgendwie in der Schule formulieren, auf jemanden zugehen, sondern kann im geschützten Rahmen zu Hause sein Anliegen formulieren und praktisch ist nur ein Swipe oder ein Klick davon entfernt von der Lösung, wenn einem was Blödes passiert oder was Ärgerliches irgendwie vorfällt. Und so wollen wir es einmal für die Lehrkräfte sichtbarer machen, gleichzeitig für Schülerinnen und Schüler die Hemmschwelle senken und einfach eine zeitgemäße Lösung gegen Mobbing bieten, aber auch gegen andere Probleme, die anstehen.
Jetzt haben wir einiges über eure App erfahren und über eure Startup. Ich würde ein bisschen sozusagen auf das ganze Thema digitales Lernen zurückkommen. Oder besser zurückkommen. Sozusagen damit anfangen, darüber zu sprechen. Hast du dich eigentlich gut vorbereitet gefühlt, also durch deine Schulzeit auf das Leben, was jetzt kommt? Also als Unternehmer oder als generell, fühlst du dich auf deine Karriere gut vorbereitet durch die Schule?
Grundsätzlich, Schule hat mir immer Spaß gemacht. Ob ich mich vorbereitet gefühlt habe, jein, wahrscheinlich. Einige Sachen waren sicherlich zielführend und ich glaube auch, dass man nicht alle Fächer einfach loswerden muss, die es gibt. Es hat schon Sinn, dass Mathematik unterrichtet wird. Ich glaube nur, dass in der Oberstufe, gerade in der Oberstufe, auch mehr neben dieser stumpfen Vorbereitung aufs Abitur, was wichtig ist und was auch ein bisschen im gewissen Bereich mich weiterbringt, auch eine stumpfe Vorbereitung auf andere Sachen möglich sind. Manche Leute sagen einfach immer, nur ja, Steuererklärung schreiben und sowas klingt banal, aber ist für mich auch wichtig, weil ich sitze jetzt hier und muss irgendwie, wir haben unseren ersten Mitarbeiter, muss jetzt dafür sorgen, dass da alles sozialversicherungstechnisch nicht braucht, nie eine Ahnung von gehabt. Also es ist dieser eine Teil, was jedem mal irgendwie in seinem Leben passieren kann. Gleichzeitig aber die Vorbereitung auf die Welt von morgen und ich glaube, da ist noch einiges zu tun, weil da bringe ich immer den Vergleich, wenn man sich anguckt, das Auto vor 100 Jahren oder wie sah die Straße vor 100 Jahren aus, es ist völlig unterschiedlich wie heute. Wenn ich mir den Klassenraum vor 100 Jahren anschaue, sieht eigentlich ziemlich ähnlich aus wie heute, außer dass manchmal ein Breitboard oder so ein Projektor jetzt eine Tafel ersetzt hat. Und ich glaube, dass 70% der Jobs, die es irgendwie in 20 Jahren gibt, die kennen wir heute noch gar nicht, und dass da Kernkompetenzen wie Programmieren einfach in den Alltag reingetragen werden müssen und viel mehr reingebracht werden müssen. Und wenn Bildung damit anfängt, dann verlieren wir auch dieses Stigma, dass ein Programmierer zum Beispiel ein Nerd ist, weil neulich stand wieder im Tagesspiegel, hatte mein Mitgründer auch einen tollen Blogartikel drüber geschrieben, ja, Nerd gesucht, wir brauchen mehr Programmierer. Und wenn man eben sagt, jeder muss Programmieren lernen, dann ist es nicht mehr, das sind die komischen Nerds, die sind irgendwie keine normalen Menschen, sondern es ist eben cool, das zu lernen, und da fühlt man sich besser auf die Zukunft vorbereitet. In anderen Bereichen habe ich mich gut vorbereitet gefühlt. Ich hatte SW als Leistungskurs, da hat man wirklich...
Was ist das?
Sozialwissenschaften, da ging es um Wirtschaft, Recht, Politik und am Ende auch noch Europa.
Bayern gibt es, glaube ich, nicht, das Fach,
ja, genau. Es ist dann sowas wie PW, Wirtschaft, also alles so zusammengewürfelt. Das fand ich sehr zukunftsnah oder beziehungsweise aktualitätsbezogen. Man hat wirklich sich um die aktuellen Themen gekümmert, und das hat mir weitergeholfen, aber andere Sachen eben nicht unbedingt so stark. Und ich glaube, da muss man einen guten Mix finden zwischen, was altbewährtes soll weiterhin da bleiben und welche neuen Sachen, wie zum Beispiel Informatik, sagen ja alle, also ist jetzt kein, ist jetzt ein No-Brainer, dass ich das jetzt hier bringe, kann man auch noch in den Schulleben einbinden. Ich glaube, das ist wichtig.
Mhm. Wie digital war denn deine Schullaufbahn? Hast du, habt ihr, also Whiteboard hast du schon mal angesprochen, hattet ihr aber Tablets oder hattet ihr Laptop-Klassen, oder inwiefern habt ihr sozusagen digitalen Unterricht anhand, also nicht sozusagen die Inhalte digital, sondern im Sinne von Hardware und Tools, hat das eine Rolle gespielt oder habt ihr quasi alles gedruckt
gehabt? Ja, ich fand irgendwie, ich habe jetzt gerade nochmal überlegt und mal eine ganze Schullaufbahn angeguckt, wie es so ein Kontrast war. Ich meine, ich bin 2007 in die Schule gekommen, das war, als das erste iPhone rauskam. Das heißt, ich kann mich durchaus noch erinnern, als Smartphones noch nicht gab. Mhm. Da gab es natürlich noch nichts. Als ich die Grundschule verlassen habe nach der vierten Klasse, wurde im letzten Jahr, gab es schon Smartboards. Das war schon richtig krass für unsere Grundschule. Dann kam ich auf meine weiterführende Schule, wo es sowas noch gar nicht gab und es lange gebraucht habe. Ab der 10. Klasse hatten wir dann wirklich so Projektoren mit Whiteboards, wo man dann darauf malen konnte. Das Problem ist, dass es meistens nur als Tafel genutzt wurde. Also man hat dann den weißen Screen aufgemacht und hat dann draufgeschrieben, und ein paar Lehrer konnten echt gut damit umgehen und haben dann wirklich interessante Tafelbilder gemacht und das auch genutzt. Der andere Vorteil, dass man Videos zeigen konnte, aber einige haben wirklich nur drauf geschrieben, dann gelöscht und dann wieder drauf geschrieben.
Also das hat uns nicht weitergebracht. Das Gleiche nur in digital.
Das ist die Vorstellung. Einmal nur das Gleiche in digital und teuer. Laptop-Klassen und iPads hatten wir noch nicht. Das wird gerade aktiv diskutiert an der Schule. Da war ich einfach dann nicht mehr in der Zeit. Da bin ich zu früh gegangen. Ich glaube, als ich mal beim New York-Austausch war, 3 Wochen von unserer Schule, die hatten, glaube ich, wenn ich mich erinnere, gar nicht so viele Projektoren oder so in der Klasse. Aber die Schüler saßen einfach mit dem Laptop da, den sie teilweise auch, glaube ich, von der Schule zur Verfügung gestellt bekommen haben, und konnten einfach währenddessen da mitschreiben, nochmal was googeln. Bestimmte Webseiten waren geblockt von der Schule, von dem Schul-WLAN aus, aber es gab eben WLAN, es gab die Möglichkeit, da zu arbeiten und was zu machen, und es hat auch geklappt. Also diese Sorge, ja, alle zocken da nur oder die Leute machen nur Müll, hat sich nicht bewährt da, und es war einfach sehr praktisch, weil man schnell eine Sache googeln konnte, weil der Lehrer nicht immer 40 Blätter ausdrucken musste, sondern weil man die einfach auf dem Computer nachlesen konnte. Und das fand ich stark, und vielleicht findet man da auch eine Möglichkeit, in Schulen das zu machen. Klar, Finanzierung ist immer ein Problem, aber WLAN wäre die erste Sache, dass man einfach da viel besser und zukunftsnäher arbeiten kann und einfach eine Offenheit für neue Sachen und dann nicht immer sagen, oh, das ist Google Docs, das ist böse, das dürfen wir nicht benutzen, sondern einfach sagen, wir müssen das verwenden, was am besten ist und was am besten einfach funktioniert, um die Schüler zu vernetzen. Gleichzeitig muss man aber auch nicht krampfhaft digital werden. Das ist eben das, was ich gesagt habe mit den Whiteboards. Wenn man das nur als Tafel benutzt, dann sind es einfach 5.000 verschwendete Euro. Da kann man auch gleich die Tafel behalten. Die Lehrer müssen auch so geschult sein, dass sie wirklich einen Mehrwert dadurch bringen. Weil wenn es diesen Mehrwert nicht gibt, dann gibt es auch guten Unterricht ohne Whiteboard. Ich glaube nicht, dass Digitalisierung das unbedingt bedingt, aber dass wir gleichzeitig auf diesen Zug unbedingt noch mit aufspringen müssen, bevor es zu spät ist, weil wir eben unsere Jugend auf die Zukunft vorbereiten müssen.
Also ich wollte, jetzt habe gerade schon ein paar Anschlussfragen gehabt, aber die hast du eigentlich fast alle schon so ein bisschen beantwortet. Ich würde so sagen, jetzt haben wir eigentlich das ganze digitale Schule-Thema so ein bisschen abgehakt, würde ich sagen, und Exklam haben wir auch schon erzählt. Was mich noch interessieren würde, ist, ob das einen Unterschied gibt an, du bist ja extrem junger Unternehmer oder ihr seid junger Unternehmer. Machen die Dinge anders als, würdest du sagen, anders als die Generation davor?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich, oder kann es nicht genau beantworten, weil ich nicht davor, ich habe noch nie, guck nicht aus der Perspektive von Leuten davor.
Macht eigentlich Sinn,
es geht ja immer die typischen Sachen, Gen Z ist anders, disruptiv, genau, und zukunftsgetreuer oder so. Oder
seid ihr insgesamt, ja. Oder hast du das Gefühl, oder was macht dich als Unternehmer aus? Warum machst du das? Was motiviert dich?
Ja. Ich glaube, dass wir als junge Unternehmer teilweise einen anderen Drive haben als vielleicht ältere. Würde ich gar nicht vorwerfen, dass die Älteren keine Motivation haben, aber einfach, weil wir gerade aus der Schule kommen, weil wir viel Power haben, weil wir dieses System Schule, ich meine, wenn man sich anguckt, viele junge Unternehmer mit 18 machen auch was im Bildungsbereich, das System umkrempeln wollen und weil wir irgendwie noch so viel Energie haben, noch keine Familie, nichts zu verlieren. Ich lebe bei meinen Eltern zu Hause, habe keine Kosten und ich glaube, dass da einfach eine ganz andere Motivation aufkommt. Und ich glaube, das ist eine Sache, die vielleicht anders ist. Ob wir politischer sind, ich habe das Gefühl, dass auch viele ältere Unternehmer sehr politisch geworden oder sehr politisch sind. Ich interessiere mich auch sehr stark politisch und bin da auch oft engagiert. Aber es ist jetzt kein Thema, wo ich glaube, dass es ein großer Unterschied ist. Wir reden auch ganz viel mit erfahrenen Leuten, weil wir einfach merken, wir haben häufig nicht unbedingt immer die Erfahrung oder so, alles so zu machen, die Expertise, irgendwie, was macht man in dem Bereich. Und da suchen wir uns natürlich auch gezielt Ältere, die den Weg gegangen sind. Und das sind dann eher Vorbilder als irgendwie Leute, wo wir sagen, ja, so die Boomer haben das System kaputt gemacht, mit denen dürfen wir uns nicht unterhalten, sondern irgendwie, die können auch hilfreiche Tipps bieten. Und vielleicht machen wir einige Sachen anders, aber ist mir noch gar nicht so aufgefallen, was genau.
Das gefällt mir gerade. Mit wem würdest du denn gerne mal einen Kaffee trinken? Also im Sinne von, jetzt nicht Vorbild, oder sondern wer würde dich interessieren, mit wem hast du, ich meine, du hast bisher viel auch sozusagen in Netzwerken organisiert, aber mit wem hast du noch nicht gesprochen und wen würdest du gerne mal zu Rate ziehen? Bierchen oder Käffchen ist wurscht, aber mit wem würdest du gerne mal irgendwie näher dich unterhalten?
Jetzt ist natürlich das Interessante, also mit wem ich grundsätzlich mal einen Kaffee trinken würde, sind verschiedene Leute, also zum Beispiel Angela Merkel oder Obama, die einfach Welt- oder beziehungsweise einfach World Leader waren, aber jetzt in der Startup-Szene müsste ich mal ehrlich gesagt kurz eine Sekunde überlegen, aber es gibt natürlich die großen Leute wie Elon Musk oder so, was sind auch immer wieder Sachen. Klar würde man gerne mit denen Kaffee trinken und es sind aber auch gleichzeitig die Leute, die extrem viel verändern. Elon Musk, der einfach alles auf die Beine stellt. Ich sage nicht, dass ich alles unbedingt immer unterstütze, was er macht. Oder ich finde es super cool, was er macht, aber irgendwie die Wege, die er daran geht, sind unkonventionell und unbedingt nicht die, die ich auch so gehen würde. Aber einfach mit dem mal zu reden, mit so einem völlig Verrückten, der einfach sagt, er nimmt die ganz, ganz großen Projekte der Welt an, hat da keine Angst vor, irgendwie daran zu irgendwie davor Halt zu machen, zu sagen, oh, ich mache das lieber nicht, sondern zu sagen, ich mach's trotzdem, in der Luft- und Raumfahrt, in der Autoindustrie. Ist einfach extrem beeindruckend. Tesla hat jetzt VW überholt im Wert der Firma und das ist schon ein Zeichen. Mit dem würde ich gerne mal wahrscheinlich einen Kaffee trinken gehen.
Ich habe noch zwei Abschlussfragen. Ja. Die eine interessiert mich vor allem. Ich weiß nicht, ob das die Hörer, hoffentlich interessiert es auch die Hörerinnen und Hörer. Aber ich bin in der PR quasi, bin ich hier unterwegs. Und du bist ja Chief Marketing Officer, wenn ich das richtig gelesen habe. Ihr habt irgendwie extrem viel Presse bekommen und das hat mich echt, also fand ich echt cool. Und man findet wirklich sehr viel über euch.
Ja.
Was hast du über Marketing, über Kommunikation in der letzten Zeit gelernt? Also was du vorher nicht wusstest, was ist dir aufgefallen? Also was sind deine Erfahrungen mit PR und Kommunikation in den letzten Monaten?
Ist natürlich interessant, die Schritte, die man da gegangen sind. Es gibt einen Spruch, der ist ein bisschen unkonventionell. Ich entschuldige jetzt die Formulierung hier oder die Wortwahl, aber ich habe ein Buch gelesen, wo dann die Überschrift war in einem Kapitel: Sex is like marketing, only losers pay for it. Und das war so ein bisschen das, was wir gesehen haben, nicht, dass Leute, die was für Marketing bezahlen, alle Loser sind, aber so nach dem Motto, wir haben keinen Cent irgendwie reingesteckt in das Thema Marketing, haben trotzdem viel Presse bekommen. Wie haben wir das gemacht? Wir haben ein Crowdfunding gemacht, wo wir halt das Interesse der Crowd, also der Öffentlichkeit, auf uns ziehen wollten. Die Kampagnenmanager sind auf uns aufmerksam geworden. Wir haben ein Thema, was extrem dafür geeignet ist für Presse, weil Mobbing einfach gut, es läuft in der Presse, was gut ist, um unsere Mission weiterzumachen. Und wir mit unserem Alter sind natürlich haben auch eine besondere Geschichte zu erzählen. Schon allein die Punkte haben Aufmerksamkeit draufgezogen. Und dann gab es leider einen sehr traurigen Fall, wo ein Mädchen sich umgebracht hat, eben aufgrund von Mobbing. Und da kam eben extrem viel Presseanfragen zu uns rein. Und so konnten wir nach und nach praktisch Presse gewinnen. Und dann über die Presse auch größere Partner, die dann wiederum sagen, weil wir eher ein soziales Startup sind, als nur auf den Kommerz aus, gesagt haben, wir würden euch unterstützen mit Werbekampagnen, wir würden euch unterstützen mit dem Sponsoring von Schulen, was auch ein interessanter Bereich ist, dass Unternehmen sagen, die Schulen können sich das nicht leisten, wir werfen das Geld dafür rein und sponsern und die übernehmen dann praktisch auch das Marketing dafür. Und das ist so ein bisschen unsere Taktik, immer sehr irgendwie hacky, sage ich mal, irgendwie da durchzugehen, versuchen irgendwie wenig auszugeben und sich dadurch irgendwie bekannt zu machen. Das ist nicht immer ganz einfach, aber es macht Spaß, irgendwie den Weg zu gehen und dann nach und nach irgendwie da mal einen Podcast mitzunehmen, darüber eine Partnerschaft zu generieren, darüber Schulen gesponsert zu kriegen, und das ist der Weg, den wir in dem Bereich gegangen sind, und irgendwie so haben wir es gemacht.
Das heißt, wenn wir jetzt nicht nur Lehrerinnen und Lehrer haben, die zuhören, oder Interessierte, sondern vielleicht auch andere Schülerinnen und Schüler da mit dabei sind, was würdest du denen mit auf den Weg geben, wenn sie eine tolle Geschäftsidee haben?
Ja. Also was uns aufgefallen ist im Team, ist irgendwie, gefühlt ist dann doch irgendwie die Highschool, oder der Artikel hieß Highschool, sorry, dass ich jetzt das englische Wort benutzt habe, aber nach dem Schulabschluss, nach dem Abi, dann doch eigentlich eine ganz gute Zeit zum Gründen. Alle sagen, geht studieren, macht das, aber in Berlin oder in anderen Bundesländern mit G8 machen so viele Leute mit 17 Abitur und gehen dann erstmal auf ein Gap hier nach Australien. Was ich cool finde, die haben auch da viel Spaß, aber wenn ihr jetzt eine Idee habt und wenn ihr Lust habt, dran zu arbeiten, ihr wohnt zu Hause, ihr habt keine Kosten. In der Schule ist es am einfachsten, Mitgründer zu finden, die mit euch befreundet haben, sind, die vielleicht ein gleiches Mindset haben. Ihr habt wirklich nichts zu verlieren. Ihr könnt auch noch in 3 Jahren studieren gehen und alle sind bereit, euch zu helfen. Wenn ihr sagt, ihr seid 17-jährige Gründer, ihr macht bei Wettbewerben wie Business at School mit Jugend gründet oder Startup Teams, habt ihr Zugriff auf ein großes Netzwerk, die sich alle mit euch auf einen Kaffee treffen wollen, weil sie cool finden, was ihr macht. Und deshalb ist es gerade der richtige Zeitpunkt, nicht zu sagen, ich studiere erstmal und mache es dann, sondern zu sagen, ich mache es und dann studiere ich vielleicht, je nachdem, wie es läuft. Und das kann ich nur mitgeben. Habt keine Angst davor zu sagen, Hilfe, es funktioniert nicht. Kommt sonst auch gerne auf uns zu. Wir überzeugen eure Eltern schon, dass es der richtige Weg ist. Unsere sind zum Glück an Bord. Die sagen, sie finden mega cool, was wir da machen und unterstützen uns. Und wenn ihr einfach den Weg geht und sagt, ihr habt Bock, ihr wollt es umsetzen, dann macht es wirklich einfach und seid motiviert und holt euch einfach ein Netzwerk. Und das ist in dem Alter einfacher als später. Und später, vielleicht habt ihr Kinder, vielleicht habt ihr eine feste Freundin, vielleicht müsst ihr Geld verdienen, weil ihr alleine wohnt. Es wird nicht einfacher. Also es wird immer mehr Commitments geben, aus denen ihr euch schwieriger rauslösen könnt. Und einfach da mal reinzuschnuppern in die Szene, auch wenn ihr es nur ein halbes Jahr macht, ist schon mal ein super Start.
Das wäre eigentlich ein perfektes Schlusswort. Ich habe noch eine Frage. Also entweder wir schneiden das raus, weil die Antwort nicht so geil ist wie die letzte Antwort. Aber ich stelle sie jetzt trotzdem mal, auch mit der Gefahr hin, dass die letzte Frage die Antwort besser war. Du hast da mit Exclamo ein Problem gelöst, oder ihr wollt damit ein großes Problem lösen. Wenn du nicht Exclamo gegründet hättest, welches andere Startup hättest du gern gegründet? Oder wo siehst du sozusagen, auch jetzt im Hinblick auf die anderen Gründerinnen und Gründer, die es da draußen vielleicht geben könnte, sozusagen Anlässe, wo andere Leute sagen können, da müsst ihr irgendwie unternehmerisch tätig werden, um das Problem zu lösen, was du siehst?
Also, ja. Die eine Frage ist immer, wo gibt's Probleme? Und die andere Frage ist dann dazu, meiner Meinung nach, gibt's dafür einen Markt oder wie ist da die Zahlungsbereitschaft? Weil ich würde sagen, ein Problem ist Bildung. Wie ich meinte, gerade mit dem Klassenraumvergleich, der sieht gleich aus. Und ich glaube schon, dass das Schulsystem teilweise das bedingt, dass die Leute mit 30 sagen, sie sind jetzt fertig ausgebildet und den Spaß am Lernen verlieren. Und dabei glaube ich, dass gerade in der Zukunft oder in einer Welt wie jetzt, wo sich alles so unfassbar schnell bewegt, wo alle 5 Jahre die ganze Welt auf dem Kopf steht, es extrem wichtig ist, sich dauerhaft weiterzubilden. Und wir müssen Möglichkeiten schaffen, die Begeisterung am Lernen für alle ein ganzes Leben lang zu wecken. Auch für 40-Jährige, 45-Jährige. Und deshalb glaube ich, dass das ein großer Bereich ist. Und der Grundstein muss in der Schule gelegt werden. Das Problem ist da nur, da ist häufig das Geld nicht da, die Zahlungsbereitschaft nicht da oder einfach die Möglichkeiten nicht da. Es ist ein extrem träges System. Deshalb Problem da, der Markt leider nicht ganz. Oder der Markt auch, aber irgendwie halt die Möglichkeit, das richtig umzusetzen. Ein anderes Thema ist für mich auch Mobilität. Wir sind nicht schneller über den Atlantik gekommen, indem wir das Boot schneller gemacht haben, sondern wir haben das Flugzeug gebaut. Und wenn wir wirklich sagen wollen, wir wollen CO2-Emissionen im Flugbereich stoppen, dann bringt es nichts, irgendwie zu sagen, irgendwie, keine Ahnung, wir fahren nur Zug, sondern wir machen einen Hyperloop oder sowas, der irgendwie da Begeisterung für Innovation weckt. Ich glaube, Mobilität ist auch ein Riesenthema. Wie bewegen wir uns in der Zukunft? Und natürlich auch das Thema Umwelt. Wie können wir dafür sorgen, durch Innovation dafür zu sorgen, dass wir CO2-Emissionen stoppen können, dass wir Plastik verlieren oder dass wir das einfach nicht mehr benutzen in unserem Alltag, dass wir recyceln und solche Themen. Ich glaube, das sind 3 Bereiche, die ich mega interessant finde. Ich bin mega froh mit dem, was ich gerade mache, weil das auch ein riesiges Problem ist. Aber genau, es gibt verschiedene Bereiche. Aber das Wichtigste ist nicht nur das zu machen, was gerade wichtig ist, sondern eben auch das zu machen, was euch Spaß macht. Und ich glaube, das sollte im Vordergrund stehen.
Ich glaube, das ist ein mindestens genauso gutes Schlusswort.
Danke.
Danke dir, Julius. Und ich wünsche euch wirklich, euch dreien, mega viel Erfolg. Ich glaube, das ist eine sinnvolle Idee. Und genau, viel Erfolg.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, dabei zu sein. Und bis bald.
Bis bald. Ciao.
Das war's mit der EduCouch. Wir bedanken uns beim Cornelsen Verlag für die freundliche Unterstützung dieser Ausgabe. Bis zum nächsten Mal.